einmal um die ganze Welt und dann nochmal von oben nach unten, von der Arktis zur Antarktis. Das alles zu Fuß, 20 Monate, 40 Paar Schuhe, 23.000 Kilometer und unzählbar viele Abenteuer hat dieser Mann aus Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt erlebt. Robby Clemens, der noch vor ein paar Jahren 125 Kilo wog, rauchte und trank, begann ein neues Leben durch das Laufen. Herzlich willkommen bei KP Plus.
Hallo.
Ja, heute nicht gelaufen, sondern mit dem Auto hierher von Hohenmölsen.
AD, ich bin momentan im Außerdienst.
Aber heute Abend noch ein Vortrag hier in Leipzig, deswegen hat es wunderbar gepasst.
Genau. Also.
Was bedeutet dir denn das Laufen? Es gibt ja Menschen, die laufen, um fit zu bleiben, andere, um den Kopf frei zu kriegen, wieder andere, um Rekorde zu meistern.
Also ich bewege mich natürlich weit, weit ab von irgendwelchen Rekorden. Für mich ist das Laufen einmal eine Findung eines neuen Lebens. Dann zum anderen sind alle Reisen für mich riesengroße Weiterbildungsdinge. Und je langsamer ich laufe, umso intensiver nehme ich natürlich all das auf, was um mich passiert und geschieht. Wobei ich natürlich nicht schleichen kann. Ich muss ja und will auch irgendwann mal ankommen. Aber mich fasziniert eben diese einfache Art und Weise des sich Fortbewegens, das Laufen sehr.
Du könntest ja auch gehen.
Das mache ich auch, natürlich. Also das Wichtige für mich ist, wenn ich solche Touren mache, dass ich mir im Kopf niemals vorher irgendwelche Grenzen setze oder irgendwelche Pläne schmiede. Ich muss heute unbedingt das und das machen. Ich muss heute schnell oder ich muss heute langsam. Ich muss irgendwie das alles frei vom Kopf her machen können. Und ich glaube, dass das auch immer der Schlüssel dazu ist, dass man eben auch so lange unterwegs sein kann, dass man sich nicht Grenzen setzt oder irgendwo krampfhaft was erreichen will, sondern einfach frei heraus auf die Straße geht, den Tag genießt und dann fügt sich alles von selbst.
Es gab eine Zeit, da hast du sehr viel mehr gewogen, also 125 Kilo, ich habe schon gesagt. Du hast viel geraucht und warst schwer alkoholkrank. Wie kam es überhaupt erstmal zu dieser Lebenssituation?
Also ich hatte 1986 die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Ist total interessant. Bei meiner neuen Tour war ich überall auch bei den Handelskammern Deutschlands oder bei Botschaftern geladen. Und wenn ich dann so meine Geschichte ein bisschen erzählt habe und fing dann an, 1986 selbstständig zu machen, dann war da erstmal ein bisschen Ruhe. Und dann kam die Frage, aber die Wende war doch 89. Ich sage, ja. Wieso waren Sie denn da 86 schon selbstständig? Mhm. Viele wissen nicht, dass es Selbstständigkeit in der DDR gab. Mhm. Wir genauso gearbeitet haben wie der Kollege in Frankfurt, Hamburg oder München. Ich begann eben mit der Selbstständigkeit. Dann kam die Wende. Wir sind expandiert. Dieses Wort kannte ich nicht, aber das nannte sich so, wenn man viele Leute plötzlich beschäftigte. Jeder wollte ein neues Bad oder eine neue Heizung. Ich erinnere mich noch an die Farben, die es plötzlich gab. Manche konnte man gar nicht aussprechen. Der Renner war Bahama Beige. Also ob du ein Bahama Beiges Bad hattest oder hast, das hat es hier noch gehalten.
Doch und Sahara-Gelb gab es. Ich hatte so einen Trabi in der Farbe.
Ja, Sahara-Gelb? Mhm. Gut.
Und Biberbraun, okay. Ja. Wir schweifen ab.
Ja, ich sehe schon, genau. Naja, auf jeden Fall haben wir eben mit diesen vielen Leuten auch große Aufträge machen müssen. Mhm. Unter anderem eben auch hier in Leipzig. Und da gab es ja einen, der sorgte Mitte der 90er Jahre für viele Aufträge, obwohl er kein Geld hatte, der Schneider. Mhm. Und wir waren da mittendrin, haben letztendlich über 2,2 Millionen D-Mark verloren. Das war das Ende unserer Firma. Aber eben auch, weil wir eine private Firma hatten, das wirtschaftliche Ende meiner Familie. Also wir haben dann eben alles verloren. Haus weg, Kontopfändungen, also alles, was man sich vorstellen kann. Gerichtsvollzieher ging ein und aus. Und als ich dann eben merkte, dass ich 40 Jahre Arbeit meiner Eltern im Endeffekt wirtschaftlich vernichtet hatte, dann habe ich das versucht, mit Alkohol irgendwie in die Reihe zu kriegen. Aber das war ja noch viel schlimmer, als wie der Fakt, da nun wirtschaftlich diese Pleite hingelegt zu haben. Aber man lebt, wenn man dann so trinkt, in einer völlig anderen Welt. Also die Leute kommen und sagen dir, hast du schon wieder getrunken, bist du schon wieder besoffen? Hm. Und da denkst du dir, wie kommt denn der da drauf? Der ist doch besoffen, nicht ich. Hm. Aber klar, du bist ja derjenige. Und du baust dir deine Scheinwelt auf und denkst, du bist der Einzige, der immer alles richtig macht, der ja nie trinkt. Hm. Die anderen tun das. Und in so einer Scheinwelt, ich kann nur von mir reden, also in so einer Scheinwelt habe ich dann gelebt und bin dann letztendlich auf der Straße gelandet.
Wie hat denn deine Familie reagiert? Wie groß waren deine Kinder zu der Zeit? Gab es sie schon?
Ja, also mein Sohn, der war 10, 11, 12 Jahre alt. Hm. Meine Tochter war noch kleiner, die haben natürlich auch darunter gelitten, wenn es dann hieß, holt mal euren besoffenen Vater ab, der liegt wieder auf einer Kreuzung in der Stadt rum. Und in so einer kleinen Stadt erzählt man sich das ja viel eher wie hier in Leipzig vom Prinzip her, wo das eventuell dann ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und was ich da meiner Familie angetan habe, das wäre ich auch in 100 Jahren nicht wieder gut machen können. Ich bin da nur dankbar, dass das alles als Familie so erhalten worden ist, dass meine Eltern nicht schreiend davongelaufen sind, meine Frau oder auch meine Kinder, sondern im Endeffekt im Nachhinein mit Abstand von vielen Jahren, als wir uns dann öfter darüber unterhalten haben, ist die Erkenntnis, wir mussten das erleben. Das gehörte einfach mit zu unserem Lebensweg dazu, um letztendlich die Menschen zu werden, die wir jetzt sind.
Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was ändern?
Also mehr oder minder bin ich, ich bin hingefallen und hatte mir die Hand ein bisschen aufgeschnitten, musste zum Arzt gehen. Das war mein Hausarzt schon aus Kinderzeiten und der hat mich nicht mit dem Handschlag begrüßt, sondern mir rechts und links eine runtergehauen. Das muss weit hörbar gewesen sein und bei mir auch Wirkung im Gehirn hinterlassen haben. Und der meinte eben, du bringst nicht nur dich um, sondern deine Familie noch mit. Und ja, diese Worte, die hallen mir immer heute noch im Kopf und das ist ganz hinten verankert gewesen, wo ich dann irgendwann mal zu der Erkenntnis, eine Woche später oder 14 Tage später gekommen bin, ich müsste da was tun, ich müsste was machen. Und da wollte ich dann, bin ich wieder dahin beim Arzt und habe gefragt, was kann man da machen? Eine Entziehungskur. Ich hatte auch schon, war schon angemeldet und wollte da auch hin, bis ich dann einen ehemaligen Saufkumpel traf, der clean war mittlerweile. Und der sagte, Mensch, ich habe ein tolles Buch gelesen von jemandem, der ist da vom Alkohol weggekommen, der hat sich ein paar Laufschuhe besorgt, ist losgerannt und jetzt ist er clean. Und da habe ich dann überlegt, Laufschuhe, Entziehungskur. Irgendwie erschien mir das mit den Laufschuhen ein bisschen alles einfacher zu sein, als in ein Hospital zu einer Entziehungskur zu gehen. Und da habe ich mich eben für die Laufschuhe entschieden, bin mit 125 Kilo in Hohenmölzen in das Stadion, also Sportplatz gegangen und dachte, ich könnte ein paar Runden drehen, aber das war eine halbe und ein bisschen. Und da war ich wahrscheinlich dem Sauerstoffzelt und der Zwangsbeatmung näher als wie alles andere halt.
Viele geben ja an dem Punkt auf, ja, kriegen einen roten Kopf und einen hohen Puls und Seitenstechen und sagen, nie wieder laufen. Aber du bist dran geblieben. Wie hast du das gemeistert?
Ich habe eben versucht, jeden Tag ein Stückchen mehr zu laufen. Nicht jetzt hier 10 Runden mehr, sondern einfach nur jeden Tag halt ein Stückchen mehr. Und nach 2 Wochen habe ich dann auch 2 Runden dann schon geschafft. Und wenn ich gefragt wäre, wenn ich meinen ersten Marathon gerannt bin, sage ich immer, das war mein erster Marathon. Weil ich kann es mal so ein bisschen so vergleichen. Für mich ist immer so fragwürdig, wenn man den zweiten bei Olympischen Spielen als den ersten Verlierer darstellt. Mhm. Oder den Viertplatzierten oder den Fünftplatzierten. Man weiß ja gar nicht, wo der herkommt. Jetzt nicht vom Land, sondern von welchem Entwicklungsstand. Mhm. Was musste der tun, um überhaupt Fünfter zu werden? Geht er vielleicht noch nebenbei arbeiten und hat nur nebenbei trainiert? Und deshalb bemesse ich eben auch solche Dinge eher demjenigen, der damit das Ereignis selbst hatte, als wie jemand, der darüber kommentiert und sagt, na, 2 Runden, was ist denn das und so. Ja, man muss sich in die Lage dessen versetzen, der die 2 Runden gerannt ist und für den das wahrscheinlich, ja, eben wie für mich gefühlt der erste Marathon war. Klar sind das nicht 42,15 Kilometer gewesen, aber dennoch sag ich eben, das war für mich so der erste gefühlte Marathon. Hm.
Und dann hast du weitergemacht und hast dir richtig große Ziele gesetzt. Warum musste es dann unbedingt ein Marathon werden? Und du bist ja dann auch noch Länder durchquert und Kontinente letztendlich.
Na gut, das ist ein langer Prozess jetzt. Also ich habe mich nach den 3 Tage später bin ich dann um die Welt gelaufen. Also ich habe einfach nur Freude empfunden, mir neue Ziele zu setzen. So, dann war so ein erster 5-Kilometer-Lauf. Man kann ja heutzutage, gibt ja, und auch damals, wo ich gerannt bin, gab es ja Laufveranstaltungen wie Sand am Meer. Und da habe ich den ersten 5-Kilometer-Lauf absolviert. Dann, ich glaube, dann das nächste war mal in Erfurt. Da konnte man so in der Altstadt 10 oder 11, weiß ich nicht mehr so genau. Und da habe ich immer so stückchenweise mich rangetastet und dachte, na ja gut, jetzt hast du 10, was könntest du denn jetzt? Dazwischen gab es nicht allzu viel. Dann habe ich den ersten Halbmarathon in Angriff genommen, habe dafür trainiert, habe mich auch nicht vorbereitet. Natürlich monatelang, weil ich bin jemand, der das gar nicht verstehen kann, wenn jemand einfach so immer sagt, jetzt, oh, boah, ich habe eine Eingebung, ich müsste einen Marathon rennen. Weil gerade wenn man unvorbereitet so was macht, passieren dann viele, viele Verletzungen oder eben Unglücke.
Ja, naja, vor allem mit Übergewicht geht es auf die Knie, oder?
Auch, natürlich. Aber ich hatte dann innerhalb von den dreiviertel Jahren, das war ja noch der Zeitraum, wo ich diese kleinen Strecken absolviert habe, abgenommen von 125 auf 80 Kilo. Das ist ein Gewicht, was ich so immer hatte, 80, 85 so. Und deshalb ging das auch ziemlich leicht, erst der Halbmarathon, dann weiter und dann natürlich klar für jeden Läufer, der sagt sich irgendwann mal, Mensch, wenn du jetzt schon in Halbmarathon gerannt bist, Mensch, jetzt müsste doch mal ein Marathon auch klappen und so. Und dann habe ich immer wieder trainiert, mich vorbereitet und dann, ja, und dann bin ich in Hannover, das weiß ich noch genau, über 5 Stunden meinen ersten Marathon gerannt. Und da ging es mir gar nicht um die Zeit. Meine ganze Familie war da, alle hatten Tränen in den Augen, als ich da nun nach dieser Entwicklung, weil keiner wusste das ja, ne? Also wer da jetzt durchs Ziel rennt, was hat der für eine Geschichte? Und ja, wir waren alle nur, ich kriege auch wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, überglücklich, dass ich mir dann dieses Ziel gesteckt hatte und auch geschafft hatte. Das war schon bemerkenswert.
Und wie hat das Laufen dann dein Leben beeinflusst?
Naja, also ich habe die schönsten Augenblicke in meinem Leben, neben den familiären, habe ich mir auf Deutsch gesagt, erlaufen. Ich sage auch immer, wenn ich unterwegs bin, und es kommt dann jemand und der ist dann so auf Zahlen verpicht. Na, wie viel schaffst du am Tag und wie viel war das und jenes und dies und das. Ich sage dann immer, meine Kilometer sind die Menschen, denen ich begegnen darf. Da bemesse ich meine Laufentfernungen. Also der Weg, wohin, das ist für mich das Entscheidende. Gar nicht die Zeiten und sowas. Die kann man mal schneller, die kann man mal langsamer unterwegs sein. Das Erlebnis, unterwegs zu sein und all das, was man da läuferisch erleben darf, zu genießen. Deshalb ist dann eben später die Erkenntnis gekommen, weg vom Laufen gegen Zeiten oder gegen jemanden, in Anführungsstrichen natürlich. Bewundere alle die sich im Marathon eben immer wieder neue Zeiten vornehmen, dranbleiben und da schneller werden und schneller werden. Ich konnte das nicht, weil ich habe dann eben, wenn ich jemanden getroffen habe unterwegs, mit dem konnte ich gut reden, wo mir scheißegal, bin ich mit denen gerannt, gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und, oh, Ziel, wah, da ging es so schnell
vorbei.
Das
sind ja auch die Begegnungen während des Marathons. Ja. Ne? Dann siehst du jemanden neben dir, der mit einem Blinden läuft und oder mit einem Bild hinten drauf von einem Krebskranken, den er läuft. Das sind ja eigentlich so die Momente, wo du sagst, hier...
Exakt. Genau, also das stelle ich mir jetzt persönlich unter Laufen vor, dass man da richtig eintaucht und wie du schon sagst, mal die Augen offen hat, wer ist denn unterwegs und so. Und wenn du dann eben diese Abenteuerläufe wie ich machst, dann bist du natürlich an den Leuten sehr nah immer dran, weil das fällt schon, ich werde immer gefragt, Mensch, wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Naja, wer läuft denn schon auf dem Highway in den USA mit einem Kinderwagen und ein Auto fährt hinterher oder sowas? Natürlich fällst du auf und dann kommt Zeitung und Fernsehsender und alle wollen da das wissen, was machst du, und je mehr du die dann das wissen, umso mehr wird es weitergetragen. Aber auch Leute kommen an die Strecke, die lesen das in der Zeitung. Und ich sage dann, oh, die Wasserversorgung, Mensch, da geht mir da mal was aus. Oder mit dem Essen, da stehen die mit Körben da, reichen mir Essen oder mit Trinkflaschen und alles, laden uns zu sich nach Hause ein. Also was wir da für Erlebnisse haben, das ist einfach unbeschreiblich. Und das ist eine Lebensqualität mittlerweile. Ich möchte das nie, nie, nie wieder in meinem Leben missen, unterwegs sein zu können und andere Menschen zu treffen.
Das ist ja auch eine Form von Luxus. Ne? Die meisten Menschen gehen arbeiten und können sich jetzt nicht so einen Freiraum schaffen und sagen, ich mache jetzt mal eine Reise von 4, 5 Wochen. Das geht ja vielleicht noch, aber mehrere Monate oder sogar Jahre unterwegs zu sein, um die Welt zu erlaufen, das ist schon toll. Wie machst du das? Sagst du deiner Familie so, Frau, jetzt geh du mal arbeiten, ich gehe jetzt laufen? Oder muss man sich erstmal Sponsoren suchen?
Ist schon interessant, wie du das sagst. Ich erlebe das ja immer wieder in Vorträgen. Wenn ich Vorträge mache oder Lesungen, kommen dann die, also sagen Sie mal, Clemens, so arbeiten so, das machen Sie doch nicht mehr. Wie verdienen Sie denn Ihr Geld? Ja, genau, was du sagst. Ja. Also, es ist ganz einfach so. Es gibt Freunde, die dich unterstützen. Es gibt auch Leute im Kleinen, wie ich das hatte. Ich hatte 3 Sponsoren, die jeden Monat 300 Euro gegeben hatten, sodass ich 1.000 Euro pro Monat für die neue Tour hatte. Mhm. Da musst du dann entscheiden, ob du damit zurechtkommst oder nicht. Aber die vorgehende Frage wäre, was macht meine Familie? Bespreche prinzipiell alles mit meiner Familie. Also wenn da einmal was käme, wo die sagen, also mach das mal lieber nicht oder so, dann würde ich das halt auch nicht machen. Ich brauche meine Familie im Rücken, weil ich weiß, die sind für mich da. die Segnung der neuen Zeit mit Handy. Du kannst eben überall über WhatsApp telefonieren, Bildtelefonie und hast dann faktisch jeden Tag, klar ist nur Umarmung, weiß ich schon, aber zumindest hast du immer wieder den bildlichen Kontakt zu deiner Familie. Ich habe dann immer in jedem Land so einen Chip gekauft, also so eine, also die nennen das Chip. Mhm. Wie, was sagen wir hier, diese
Karte von?
Ja, SIM-Karte, genau. So, und teilweise ist dort das Internet viel besser ausgebaut, höher wie in Deutschland. Also im tiefsten Peru kann sein, dass du eine wesentlich bessere Internetverbindung hast als hier in manchen Gegenden in Deutschland. Und von daher war das immer so, dass ja meine Familie dann ein Stück weit und Freunde mit dabei waren. Mhm. Das gibt eben viele Beispiele. Vielleicht kommen wir dann im Laufe des Gesprächs noch darauf zurück, wie das Ganze dann auch funktioniert hat im Endeffekt.
Ja, fangen wir doch mit deiner Weltreise an. Du hast irgendwann gesagt, so okay, Länder bin ich durchlaufen, Kontinente auch. Jetzt stelle ich mir eine Weltreise zusammen. Wie hast du das gemacht? Also wie lang war das und welche Strecke?
Naja, auch da ist wieder, ich sag mal so, es passiert in meinen Empfinden nichts mehr einfach nur so in meinem Leben. Sondern das hat alles einen tiefen Sinn. Wenn du jetzt nach der Weltumrundung fragst, das war ein anderes Konzept wie die Tour vom Nordpol zum Südpol. Ich bin 2003 mitten im Krieg mit einem Kumpel René Kose, einem Triathleten, von Basra nach Bagdad gerannt, um irakischen Kindern zu helfen. Das war mitten im Krieg. Ich habe mir gedacht, Mensch, alle erzählen, dir müsste geholfen werden und viele Unschuldige sterben. Aber keiner hat das gemacht. Und da haben wir einfach den Entschluss gefasst, wir versuchen dahin zu kommen. Wir sind nach Damaskus geflogen. Damals war ja Syrien kein Problem. Da haben wir Irland-Taxi gechartert, sind nach Bagdad. Von Bagdad hatten wir dann Hilfe und sind nach Basra. Und Hilfe deshalb, weil ich hatte hier so einen Arzt aus dem Irak mal kennengelernt. Mhm. Der war in einer Fernsehsendung mit Kindern da. Die waren geschädigt und der sagte, du komm doch mal mit und mach mal so einen Friedenslauf. Ich habe viele solche Charity-Runs vorher gemacht in Deutschland. Und da sage ich, ist der verrückt, dauernd explodieren dort Bomben, kannst nicht machen. Aber irgendwie hat mich das Gespräch nicht mehr losgelassen und wir haben dann den Entschluss gefasst, tatsächlich dahin zu gehen. Und dort bei diesem Lauf dann von Basra nach Bagdad ist was ganz Fantastisches passiert. Hat natürlich Aufmerksamkeit auch erregt. Hm. Uns ist nichts passiert. Man kann fast sagen, wir sind über Panzer gerannt, du hast Schüsse in der Ferne gehört. Und da habe ich jemanden kennengelernt, Rolf Eckert Giermann. Ein Deutscher, der war Handelsattaché der DDR im Irak. Mhm. Und er hat natürlich viele Freunde im Irak, der war über 30 Jahre dort. Und der fand den Krieg auch nicht lustig, weil er ja auch sinnlos war, wie wir mittlerweile wissen. Der Grund des Krieges war nicht gegeben. Und der sagt, also wenn du mal Hilfe brauchst, ich finde das so toll, was du hier machst, ich helfe dir. Mhm. 2003. Und dann kam eben dann irgendwann mal 2005, 2006 die Idee, ich könnte um die Welt laufen. Und da erinnerte ich mich wieder an den Rolf Eckert Giermann und dachte, vielleicht fragst du den mal, vielleicht kann er helfen. Da habe ich den angerufen und er sagte, ja, ich habe das mal versprochen, vielleicht kann ich was tun. Ich rufe dich in 14 Tagen oder wann auch immer zurück. Ich muss mal ein bisschen was recherchieren. Und der rief dann schon nach einer Woche zurück und frug mich, wie es denn mit Sponsoren aussieht. Ich sage, keine. Und er sagte, brauchst du auch nicht mehr. Ich habe mit meiner Frau beschlossen, aufgrund dessen, was du dort in Irak für die Kinder gemacht hast, bezahle ich das alles. Mhm. Mir war klar, das kostet nicht nur 1.000 Euro, das kostet ein bisschen mehr. Aber der sagte, er macht das, weil er das so toll fand. Mhm. So, also jetzt verstehst du, was ich sagen will.
Es hat irgendwie Menschen, alles, die du begeisterst
alles in
mit
Sinn
der
oder
Idee
so. Ja, also ich denke auch nicht, dass der zufällig genau zu dem Zeitpunkt dort war, als wir dort auch gewesen sind. Oder wir da waren, als er da war. Also ich denke, es hat alles seine Bestimmung und damit war natürlich die Geschichte mit dem World Run, was die Finanzierung betraf, durch. Und bei dieser Tour jetzt vom Nordpol zum Südpol, Rolf ist mittlerweile Rentner und hat sich da zur Ruhe gesetzt, wohlwollend alles begleitet, war eben die Strategie eine andere. Ich wollte Leute in Betriebe versuchen zu gewinnen, mir zu helfen. Und ich war auch bei größeren, deren Namen ich nicht nennen möchte, weil die uns auch weiter noch mit Spenden unterstützen. Hm. Aber die sagen, die können bei der Nordpol-Südpol-Tour können sie mir aus zum Beispiel einen einfachen Grund nicht helfen. Da bin ich hingefahren, weil der Marketingleiter wollte mir das persönlich erzählen. Der sagt, Robby, wenn wir jetzt dir Geld geben, dann müssen wir ja auch irgendwie eine Gegenleistung haben. Branding und überall. Hm. Ich sage, ne, das können wir ja machen. Das ist ja nur null Problem. Ich mal deinen Namen überall drauf, ja, wo du das gerne willst.
Dein Bucky, da ist er.
Aber dann sagte der, jetzt stell dir mal vor, hast du die Lara mal in Mexiko? In El Salvador, jeden Tag werden dort Leute erschossen. Oder in Guatemala, was passiert denn, wenn dir jemand hier reinschießt? Dein Blut läuft über unser Logo drüber. Wie soll man denn das noch rechtfertigen, dass wir dir geholfen haben? Das geht nicht. Und das war faktisch dann der Grund, warum die dann gesagt haben, für sowas Gefährliches gibt es keine Hilfe. Ich fand es ein bisschen, also in dem Moment enttäuschend, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber dann wiederum war mir klar, die müssen da auch an andere Dinge denken. Und ja, und dann war das vom Tisch und dann habe ich mich darum gekümmert, wenigstens so ein Mindestetat zusammenzubekommen. Und da haben viele, viele Leute mit kleinen Summen geholfen. Und dann hatte ich, wie gesagt, 1.000 Euro pro Monat zur Verfügung. Das hat manchmal gereicht, manchmal hat es nicht gereicht. Und da musst du dir eben halt was einfallen lassen.
Was hast du dir einfallen lassen? Hast du unterwegs gearbeitet? Oder?
Ja, das brauchte ich nie. Auch da wieder, erstaunlicherweise, kamen dann plötzlich Leute mal mit 20 Dollar in der USA, mit 50 Dollar oder irgendwas. Dann hatte ich über die... Deutschland hat ja in jedem Land eine Industrie- und Handelskammer. Die deutsch-amerikanische, die deutsch-mexikanische, bis nach Chile runter. Und die erste in Kanada, in Montreal, das war Annalena Grünnagel, dort habe ich den Paki hingeschickt. Und die hat mir den dann ausgehändigt, damit ich überhaupt los konnte. Die Konzeption war ja dann, nachdem ich von Grönland rübergekommen bin, das Laufen auf einer Straße mit dem Paki, alles, was ich brauchte, da rein. Trinken rein, bisschen Essen rein, Zelt rein, Stove hatte ich ja noch, also Kocher, wo ich immer ein bisschen was gekocht habe. Und da wollte ich dann eben bloß dabbeln. Und die hat dann eben, Mensch, hier ist der Verrückte, der, und hat ihn der USA bei der Deutsch-Amerikanischen Industrie- und Handelskammer angerufen. Jetzt war ich dort wieder bekannt. Dann fragen die mich, Mensch, Herr Clemens, Sie halten doch in Deutschland Vorträge. Haben Sie einen Laptop mit? Wollen Sie nicht für uns mal einen Vortrag halten? Und das sage ich, das kann ich gerne machen. Ich würde dann ein Stück weit meines Lebens, so wie ich das mache, Weltumrundung und dann immer das Stück, was ich gerade unterwegs war. Nordpol, Grönland, Montreal war ja nun eben frisch angefangen oder dann in Atlanta oder Houston. Und da habe ich dann immer erzählt und habe ich auch Unterstützung dafür gekriegt. Mhm. Und wer als Abenteurer unterwegs ist, der weiß, man lebt viel von Nudeln. Und ein Paket Nudeln ist nicht teuer, das kochst du dir immer wieder. Machst mal das dran, mal das dran, mal das dran. Weil du hast ja auch keine Zeit, unterwegs einfach mal nun zu sagen, heute koche ich ein Vier-Gänge-Menü irgendwo. Ja, und von daher hat es dann eben halt immer auch gereicht. Aber ich bin auch überzeugt, gerade in den schwierigen Situationen, wo ich manchmal dachte, das geht überhaupt nicht weiter, gab es plötzlich eine Lösung, die von irgendwie, als wie wenn die herbeigeflogen käme, als wie wenn da so ein guter Geist oder ja, herbeigäme und hatte plötzlich die Lösung parat. Und da gab's
aber
so
erstmal gibt es die Idee, ich laufe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß. Frank Schöbel hat es noch besungen und glaube ich sogar für dich. Und Rammstein hat dann in New York für dich gesungen. Aber du bist erstmal los und zwar im April 2017, ne?
Ja.
Zum Nordpol und dann aber erstmal angefangen mit einem Nordpol-Marathon. Genau. Da habe ich damals gedacht, Mann, ist das verrückt, machst gleich mit der schwierigsten Nummer los. Und das war ja auch eine Riesenherausforderung, oder?
Naja, du, wie kommst du denn zum Nordpol? Also nachdem ich den Plan hatte, das zu tun, stand die Frage, wie kommst du jetzt eigentlich zum Nordpol? Steigst du in Leipzig im Flieger und steigst du am Nordpol mit Sonnenöl im Gesicht wieder aus? Geht das wunderbar? Wirst du dort begrüßt? Das geht eben nicht. Das ist eben alles völlig individuell. Und da bin ich bei der Recherche auf jemand gekommen, Richard Donovan, der richtet seit Jahrzehnten, kann man sagen, den Nordpol-Marathon aus. Mhm. Der fliegt einmal im Jahr mit einer Spezialmaschine von Longyearbyen, Svalbard, im Norden Norwegens mit 50 Leuten dahin und macht den Nordpol-Marathon. Wieso kann der das? Nächste Frage. Mhm. Der kann das deshalb, weil es dort eine russische Drifteisstation gibt, die auch wiederum seit Jahrzehnten von russischen Spezialeinheiten, von Fallschirmjägern immer im März aufgebaut wird und dann im Juni, Juli, das driftet ja, ist das alles wieder weg. Mhm. Die springt da im März ab, haben so eine Planierraube immer, die so runterlassen in der Alte, weil die versinkt dann später irgendwann mal mehr, nachdem die Benzin und alles abgelassen haben. Wurde versichert. So. Mhm. Und dann richten die eine Zeltstadt her. Weil du kommst ja über Alaska nicht mehr zum Nordpol hin. Die Messe ist gesungen. Mhm. Weiß nicht, ob du das mal verfolgt hast. Die Nordostpassage, wo man hunderte Jahre davon geträumt hat, diese mal zu befahren. Die hat ja tausende Menschenleben gefordert. Abenteurer haben versucht, darüber zu kommen. Jetzt kannst du dort jeden Monat mit dem Ruderboot, wenn du das willst, vom die Nordostpassage, also das Eis ist weg, um es kurz zu sagen.
Okay.
Ist weg. Und nicht nur das, ich will jetzt gar nicht anfangen, wieso, weshalb, warum. Ich bin da zu wenig Klimaexperte. Ich kann immer nur auch das erzählen, was ich persönlich gesehen habe und was mir Leute dann vor Ort erzählt haben. Hm. Nicht Leute in Grönland, nicht welche, die in China wohnen und da denken, die können einen Kommentar abgeben. Hm. So, und diese Zeltstadt wird eben immer aufgebaut und Forscher aus der ganzen Welt, die ist ungefähr so 40, 50 Kilometer vom Nordpol immer weg, die forschen dort zum Nordpol, weil das der einzigste Punkt noch ist, um überhaupt den Nordpol in Fokus nehmen zu können. Mhm. Und dort sitzen eben am Tisch in so einem großen Zelt Chinesen, Russen, Amis, Mexikaner, Inder, Deutsch, alle an einem Tisch und trinken ihren Wodka.
Und forschen.
Und forschen. Neben dem Wodka trinken, weil es ja kalt.
Ja, so, und richten diesen Marathon aus und die 50
Forscher... Die nicht, Forscher, die geben bloß die Plattform, dass du faktisch dort, dass der Richard eingeflogen kommen kann, um diese Infrastruktur für 2-3 Tage zu nutzen, dass man dort den Nordpol-Marathon laufen kann.
Und nur wenn du an diesem Marathon teilnimmst, kommst du auch zum Nordpol?
Ja, weil wie willst du sonst anders hinkommen? Mhm. Es gibt ja keine Fluchbewegung, zu Schlittenfuß geht nicht mehr, weil du kommst ja nicht mehr, also trockenen Fußes hin. Du müsstest höchstens ja, mit einem Boot oder irgendwas Passagen, aber völlig unüberschaubar. Mal Eisfläche, mal Wasser, mal Eisfläche, mal Wasser, mal Eisfläche. Mhm. Ist faktisch nicht mehr möglich. So, und dann bist du eben dort und rennst den Nordpol-Marathon, bist dann natürlich auch am Nordpol dort, war ganz lustig, weil der Nordpol ist ja so böse, der bleibt ja nicht, der Nordpol bleibt, aber du driftest ja mit dieser Eisscholle, mit dieser riesen Eisscholle ja immer irgendwo hin.
Okay.
Deshalb rennst du dann mit dem GPS für das Foto, dass du mal am Nordpol warst, ein Stück nach links, ein Stück nach rechts, weil du möchtest natürlich das Foto vom Nordpol, wo du das GPS-Gerät hast, auch machen. Und ja, das haben wir dann gemacht. Und dann hast du eben den Moment, am Nordpol zu stehen, wo du registrierst. Naja, das wird einmal in deinem Leben sein und dann nie wieder wahrscheinlich.
Wie lange warst du unterwegs für den Marathon?
Insgesamt war das mit Swallboard und alles drum und dran 1,5 Wochen.
Mhm. Aber gelaufen bist du, ich glaube, 9,5 Stunden, ne?
9,5 Stunden, genau. Das Problem ist ja dort, dass du teilweise bis zu den Knien in Schnee einsinkst. Und selbst der gewonnen hat, hat ja, glaube ich, auch fast 7 Stunden gebraucht. Der rennt sonst einen Marathon unter 2,30 in Pole. Und dann relativiert sich diese Zeit natürlich mit 9 Stunden. Und wenn man jetzt denkt, Mensch, 9 Stunden bei minus 45 Grad, das ist ja lange, klar, so ein Eiszapfen an der Nase, habe ich gesehen hinterher. Aber du registrierst das nicht, die Zeit. Also du bist so ergriffen in dem, was du da machst. Und ich weiß nicht, also du spürst es förmlich, die Einmaligkeit in jeder Sekunde, in jeder Minute, wo du gerade bist und was du da tust. Also das war für mich schon was ganz Besonderes, wie für alle anderen auch. Viele von den 50 haben ja den Traum ihres Lebens sich damit erfüllt, weil du hast ja unendlich viele Wartezeiten, jahrelang musst du dich anmelden, damit du den Marathon laufen darfst.
Und ist sicherlich auch nicht billig, oder?
Das ist nicht billig, das kostet ein paar Euro. Ich hatte aber Glück, dass der Richard Donovan, der Ausrichter, sagt, nee, das ist so verrückt, Robby. Und wenn du auf dem Sperrsitz sitzt, dich kriege ich dort noch mit rein in das Stotterfeld. Du musst das unbedingt machen, wenn das dein Startschuss ist für die Tour Richtung Südpol. Hm. Und nur deshalb hat es geklappt, sonst wäre ich da wahrscheinlich erst 5 oder 6 Jahre später dazu gekommen auf normalen Weg.
Ja. Und dann ging es die nächsten 4 oder 6 Wochen weiter durchs Eis. Und immer nur Schnee vor der Nase, vor den Augen. Wie war das für dich? Findest du schon ziemlich hart, oder?
Naja, also Grönland. Du musst ja erstmal dir vorstellen, du kommst da hin und da ist ja normales Land. Und dann musst du ja, wenn du Grönland überqueren willst, über das grönländische Inlandeis gehen. Mhm. Und das sind ja Offwerfungen, Riesenoffwerfungen. Du brauchst erstmal 2 Tage, bis du auf dem Eis oben bist. Und dann schwingst du, du hast ja 2 Pulkas, 90 Kilo schwer, dann schwingst du die vom einen Ende zum anderen, 90 Kilo, was Steigeisen und runter. Das sind die Schlitten, die du hinterher ziehst, also die ganze Ausrüstung, Zelt.
Und das Ding hast du auch mit, oder?
Nein, das hatte ich da nicht mit, weil das wäre völlig am Fehl am
Platz. Du hast einen Schlitten mit 90 Kilo hinter dir?
Zwei. Wir haben jeder 2, also nicht jeder, also ein paar haben 2, einer hat einen großen und so. Ich bin mit den 2 besser zurechtgekommen und dann, wie gesagt, bist du 2, da hast man nur befasst, auf das Inlandeis da hochzukommen und das war ja, also für mich ja, ich wusste, wenn es scheitert, scheitert es da. Weil auf den Straßen dieser Welt hatte ich Erfahrung, da wusste ich, wie das geht, wie sich das anfühlt, auf was man Obacht geben muss, aber doch nicht in Grönland. Bin ich Gott sei Dank im Team, da war ein Team, wo ich mich anschließen konnte, wo ich mitgehen konnte, mit 2 norwegischen Guides, weil diese Eisspalten, hast du bestimmt auch schon mal gelesen, wo man gleich hunderte von Metern in die Tiefe fällt und alles. Und da war mir wichtig, weil ich keine Ahnung hatte, dass ich da in ein Team gehen konnte. Naja, und Grönland ist eben dann auf dem Inlandeis zu gehen, große Herausforderung. Und ich hatte ja, du weißt ja, ich bin ein Botschafter für Hausleben auch.
Ja.
Also wir kümmern uns ja um Menschen, die an Krebs erkrankt sind, gleich welchen Alters. Und ich hatte dann eben noch kommuniziert, wenn es schief geht, dann geht es in Grönland schief. Und plötzlich kamen so E-Mails, wo dann drin stand, also wenn du das schaffst, dann nehme ich den Kampf gegen den Krebs wieder auf. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Jetzt verknüpfen Leute dein Schicksal mit ihrem persönlichen Krankheitsschicksal. Und plötzlich dachte ich, mein Gott, du hast ja nicht nur die 90 Kilo, die du jetzt schleppst, sondern 5 Tonnen Erwartungshaltung noch mit dir. Und so ging das. Ich habe mich da reingekniet, ich habe gekämpft wie ein Bulle, aber ich bin irgendwie nicht richtig vorwärts gekommen. Ich sage, was ist denn los? Hast du nicht trainiert? Das geht bei, du gibst dir Kraft. Irgendwie kam ich nicht so richtig vorwärts. Mhm. Bis dann eben ich eine Strategie fand, mit dieser ganzen Sache umzugehen. Und plötzlich war das nicht mehr Last, sondern war Vortrieb. Weil ich wusste, ich konnte den Leuten Hoffnung geben. Mhm. Und da war mir klar, ja, Junge, das Ding, das machst du jetzt hier. Es gibt gar keine Frage, das schaffst du. Mhm. So, und dann hatte ich plötzlich die 5 Tonnen als Zugkraft und nicht mehr als Ballast auf dem Rücken. Und da war mir klar, jetzt kann gar nicht mehr passieren. Weißt du, du spürst dann jeden Muskel. Du blickst klar und deutlich nach vorn. Erst ging es immer, Robby, mach du mal ein bisschen schneller. So, weil immer musste einer eine Stunde vorn weggehen, Spur treten. Ach, weil das war total schwierig. Naja, das ist doch alles lockerer Schnee und ja, so. Klar. Und die anderen sind bloß die Spur gegangen, für die war es leichter. Und als ich am Anfang Spur ging, Mensch, Robby, wenn soll man denn ankommen, geh doch mal schneller und mach. Und dann auf einmal hörte ich nur noch, Robby, nicht so schnell, nicht so schnell. Und da bin ich mit Rammstein im Ohr, jeden Muskel und zack und zack und zack, bin ich da losgestiefelt und gemacht. Das war so geil. Also, da habe ich manchmal auch im Zelt gelegen und so war dann ein bisschen alles so vereist, aber da waren eher die Tränen, die Freudentränen, die dann aus den Augen liefen, als wie so.
Aber ich meine, da müssen doch die Endorphine auch verrückt spielen. Ich meine, wenn man einen Marathon läuft, ist man schon 14 Tage high. Aber wenn du jeden Tag einen Marathon läufst, erstens das, aber zweitens, ich weiß selber, wenn man jeden Tag läuft und eine ziemliche Strecke, irgendwann spielt doch das Immunsystem verrückt. Da fehlen Vitamine im Körper und Mineralien. Wie war denn das bei dir? Bist du krank geworden zwischendurch auch mal oder? Hattest du wenigstens einen Schnupfen oder so?
Also ganz speziell in Grönland dachte ich auch, also das, was da ist, weil das ist wohl minus 40 Grad, weißt du, am Tag schwitzt du auch. Dann abend haben die immer erzählt, man soll auf keinen Fall schweißen Schlafsack nehmen. Na, wie sollst du denn das machen, wenn du über den Tag schwitzt vom Prinzip her? Und das Erste, was ist, wenn du früh morgens aufwachst, kriegst du erst einmal eine Dusche von diesem Raureif im Zelt, weil das ganze Wasser gekocht, ins Genick und das bei minus 40 Grad oder Toilette gehen. Mhm. Du hockst da in dem Loch. Bei minus 40 Grad und denkst, scheiße, keine Armstützen.
Friert da alles ein.
Geil, ja, alles was hängt, ist natürlich, der Wind weht ja alles da kräftig darum. Du musst schnell handeln vom Prinzip her. Und doch kriegst du in dem Loch das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht raus. Mhm. Weil du denkst, wow, selbst beim Toilette gehen ist das was Besonderes, was du empfindest.
Gibt es noch nicht solche Beutel, wo man im Zelt gehen kann für Trekkingtouristen?
Es gibt Enten. Enten, eine Ente, die du im Krankenhaus auch hast. Die sollten wir ja mitbringen, auch eine lustige Geschichte. Stand auf der Bookinglist, Robby, Ente. Damit du, wenn du minus 40 Grad hast, nicht pinkeln gehen musst und den anderen munter machst und alles Mögliche. Ja. So. Und ich brachte so eine Ente mit. Und die Profis reisten natürlich mit einer abgeschnittenen Flasche an, weil die wussten, das reicht ja. Und ich mit der Ente. Du kannst dir vorstellen, wer die Lacher hatte, als ich die Ente auspackte. Vorschriftsmäßig als Deutscher packte ich die Ente aus. Stand ja auf dem Zettel.
Ja, und vor allen Dingen denkt man ja auch, diese teuren Strümpfe und Funktionsunterwäsche ist das Ding. Aber nee, ja. Du musstest dich, glaube ich, nur einkleiden da unten.
Ja, sowieso. Ich sag mal, da ist alles, was du da machst, einer besonderen Sache unterlegen. Also, sagen wir mal so, die Leute, die dort schon ein paar Mal waren, die wissen genau, auf was sie überwacht gehen müssen. Ich als Anfänger kam natürlich mit Zeug an, wo die Ziehende sich kaputt gelacht haben, vom Prinzip her. Und, aber irgendwann mal, weißt du, da ist dir das alles völlig scheißegal. Mhm. Irgendwann sagst du, ich habe nicht die beste Ausrüstung mit. Das habe ich verkackt, obwohl das, was ich mit hatte, war natürlich hervorragend. Aber so Kleinigkeiten ging es dann darauf an. Aber dann habe ich mir gesagt, ey, was soll's? Du wolltest das doch. Das ist doch dein Traum, was du jetzt willst. Und das nicht immer alles optimal ist. Das ist ja wohl klar, meckere nicht rum. Genieß das halt einfach. Und da habe ich über viele Dinge, wo man so vielleicht sagt, oh, Mist und so, das habe ich dann einfach gar nicht mehr dran gedacht. Und da ist mir das gar nicht mehr aufgefallen, dass ich was Falsches mit hatte.
Jetzt hier dein Anzug hat es mit, das ist der von Grönland, ne? Das ist
fast Nordpol eine ganze Grönland, ganze ja, also Decke. Mhm.
Okay, den, aber hast du den dann mitgeschleppt, wo es dann nachher schöner wurde und 40 Grad plus hattest?
Nee, von Island habe ich den dann, von Grönland habe ich den dann wieder nach Hause geschickt. War sehr teuer, weil ich den nicht mehr brauchte, anderthalb Jahr später erst, mit anderen Klamotten unterwegs zu sein. Ja, habe ich dann nach Hause geschickt. Mhm.
Dann ging die Strecke weiter. Ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben, aber du weißt es bestimmt aus dem Kopf. Also Grönland, Kanada. Dann Kanada, USA, dann...
Genau, waren USA und Ich kann mich noch erinnern, als ich von Kanada in die USA bin. Ich bin ja nur Nebenstraßen gegangen. Weil ich habe dann, wenn es arm war, mich hingelegt, gebannt. Ja. Wenn es geregnet hat, Zelt. Wenn nicht, einfach hingelegt. Ein bisschen was um den Kopf gebaut, damit nicht Viehzeug ranknappern kann und so. Und da war eine Grenzübergangsstelle. Alle vier Wochen fährt da womöglich mal ein Auto drüber. Jetzt stell dir doch mal vor, komme ich mit den Kinderwagen dort an. Und ich komme an die Grenze und da fragen die mich, wo kommst du her und wo willst du hin? Du musst ja natürlich wahrheitsgemäß antworten. Ich sage, ich komme vom Nordpol und will zum Südpol. In dem Moment sah ich nur fragende Augen. Und dann ging von dem Polizisten so die Hand ganz langsam. Dem war das absolut nicht geheuer. Der dachte, er ist ein Verrückter. Und dann habe ich auch so einen Folder, den ich dann immer gezeigt habe. Und spätestens das Bild mit dem Eiszapfen an der Nase hat dann immer alle Blockaden gelockert. Und naja, und ja, dann gab es Selfie-Time, da musste ich erzählen, was war, und dann war ich in den USA. Ja, und USA, immer erstmal Richtung New York. Das ist ja auch immer so eine Frage, weißt du, wenn du zu Fuß unterwegs bist, musst du ja nach anderen Gesichtspunkten gehen. Erstmal entschleunigen, weil wir denken ja ganz anders. Und an dem Fall New York kann ich das besonders gut erklären. Du kannst natürlich, wenn du sagst, ich will nicht durch New York, ist mir alles viel zu stressig, ich gehe die Umgehungsstraße, die ist aber 120 Kilometer mehr, als wenn du direkt durch New York durchgehst. Aber wenn du nur solche Sachen dann machst und sagst, da mache ich mal das und das, und bist du 5 Jahre unterwegs, vom Prinzip her. Also musst du schon aufpassen. Oder wenn du jetzt sagst, ich möchte einmal in der Woche in den Hostel gehen, weil du musst dich ja auch mal duschen, wenigstens einmal in der Woche.
Fingernägel schneiden und so.
Weil manchmal habe ich schon gedacht, wenn ich in der Nähe von Pferden war, die stecken mir auch eine Möhre vom Geruch her am Mund an, nicht nur am Pferd. Und das ist aber so, wenn du jetzt 20 Kilometer weg von der Strecke gehst in den Hostel, gehst du 20 zurück,
da ist
Leistung, bist aber gar nicht vorwärts gekommen. Hm? So. Nee. Und das musst du eben immer auch im Blick haben und im Kopf haben bei all dem, was du tust und was du machst. Und deshalb bin ich eben quer durch New York durch. Und da kam mir dann halt eben durch der Anruf von der erfolgreichsten deutschen Band momentan. Die hätten wohl verfolgt, was ich da tue.
Lindemann, ne?
Ja, die hätten wohl verfolgt. Erst war es ein Manager. Verfolgt, was ich da tue. Und die Band würde mich gerne mal kennenlernen, mit mir reden und so. Spielen in New York im St. Jones Theater. Und ich sage, Leute, geht, aber ich habe die Kohle nicht. Das ist zu teuer für mich. Machen Sie sich da keine Gedanken. Gehen Sie ans Kassenhäuschen, ich weiß die Nummer nicht mehr. Sowieso, da liege Backstage-Band für Sie, extra Bereich mit einer speziellen Eintrittskarte. Holen sich das ab, gucken sich Konzert an und dann kommen Sie hinter die Bühne und dann nehmen wir Sie in Empfang und dann sprechen wir. Ja, und so geschah es eben auch. Und dann früh um 4, um 5, um 6, da war keiner mehr da, wo ich mit der Band nur noch alleine. Und plötzlich stimmte Till den ganz bekannten Schlager, ich gehe vom Nordpol zum Südpol an. Ich dachte, das ist dein Moment. Handy, und hatte natürlich die 10 Millionen Klicks bei YouTube schon fest eingeplant, bis dann Till sagte, wenn du jetzt hier drauf drückst, dann bist du schneller draußen, wie du denkst. Das, was wir hier machen, bleibt unter uns. Ja, und dann habe ich das genießen dürfen, wie die dann eben, ich gehe vom Nordpol zum Südpol gesungen haben.
Rammstein. Aber vorher hat es der Schöbel schon mal für dich gesungen, ne? Oder?
Naja, der hat es nicht für mich gesungen, Frank Schöbel. Das ist ja ein alter, sehr erfolgreicher Schlager.
Ja, ich weiß, aber ich dachte, ihr seid euch mal begegnet oder so?
Wir sind uns mehrere Male begegnet im Vorfeld. Der hat ja genau bei meinem, ich habe einen Abschiedsvortrag in Hohenmölzen gemacht und da gab es eine kleine Überraschung. Plötzlich tauchte Frank Schöbel auf und sang da, ich gehe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß in Hohenmölzen. Dem kleinen Ort war ja natürlich Frank Schöbel das Ereignis des Jahres, sagen wir mal so. Und dann kam der noch und sang da. Das war schon was ganz Besonderes. Und Frank hat ja auch ein bisschen was für ein späteres Fahrzeug, was wir dann kaufen konnten, gegeben. Deshalb hatte dieses Auto dann auch einen Namen. Kannst du dir ja denken, wie das Fahrzeug
Frankie
dann hieß.
Ach, natürlich ist es Frankie.
Wurde doch getauft. Da ich keinen Alkohol trinke, haben wir extra uns in Unkosten gestürzt, Mineralwasser mit Kohlensäure gekauft, damit wir dann Frankie auch ortgerecht taufen konnten.
Wo ist Frankie jetzt, dein Deutsch?
Ja, Frankie steht in Punta Arenas in der deutschen Schule. Das war ja mein Zielpunkt. Das war das Ziel. Straße laufen beendet in der deutschen Schule mit Lehrern und Schülern. Und Frankie hat eine ganz besondere Aufgabe. Immer wenn ein Kind was ganz Besonderes leistet in der Schule, dann darf dieses Kind mit dem Direktor mit Frankie eine Runde in Punta Arenas fahren.
Schön. Und das Auto soll aber jetzt hierher zurück und in ein Museum?
Na, wir versuchen das. Wir wollen in Hohenmölzen ein Kaffee mit Museum da machen. Und da soll Frankie eben mit rein. Und vielleicht kann er dann auch mal ein Stück fahren. Oder man kann in Frankie einen Kaffee trinken und sowas. Wir wollen jetzt sehen, dass wir den im Dezember nach Deutschland herholen.
Also du bist gestartet im April 2017 vom Nordpol und wolltest 2 Jahre später am Südpol ankommen. das hat nicht ganz geklappt. Mhm. Es fehlten dann am Ende 250 Kilometer.
Ein bisschen mehr.
Warum?
Also, es gibt keine Infrastruktur, ähnlich wie am Nordpol, eben auch zum Südpol, dass du mal sagen kannst, so, irgendwo gibt es ein Flugzeug und da setze ich mich rein und dann kann ich da in die Antarktis fliegen und laufe dann zum Südpol als Beispiel. Es gibt Leute, die bieten da so eine Art Expeditionen an. Hm. Erstmal ist es ganz schwierig, von Punta Arenas oder Ushuaia überhaupt in die Antarktis zu kommen. Mhm. Das geht nur mit Spezialflugzeugen. Und dann kommt es auch wieder aufs Wetter drauf an. Über Kap Horn sind ständige Unwetter. Mhm. Mal fliegen die nicht. Und du hast ja auch ein bestimmtes Zeitfenster, wo du nur da laufen kannst. Weil die Antarktis ist ja noch viel extremer vom Wetter wie die Arktis. Mhm. Das sind 2-3 Monate, wo du laufen kannst, was die Sommerzeit dort ist. Ja, das ist so Dezember, Januar, Februar. Und dann sind da Windgeschwindigkeiten, wo du gar nicht mehr hinkommst vom Prinzip her. Mhm. Ja. Geschweige denn, du dort laufen könntest. 70, 80 Grad minus. Also da geht gar nichts. Und da ist auch keiner unterwegs. Da war auch noch nie jemand unterwegs. Wer unterwegs war, die haben, ob das jetzt Messner war, ob das Kelly mit Lanz war, die sind alle in diesem Sommerfenster gelaufen, wo das eben auch geht vom Prinzip her. Und da kann man dann zur russischen oder zur chilenischen Antarktisstation zum Beispiel fliegen und dort eine Expedition beginnen. Richtung Union Glacier und vom Union Glacier dann eben zum Südpol. Und dieses vom Union Glacier, 500, 600 Kilometer zum Südpol, hätte nochmal 65.000 Euro gekostet, Dollar gekostet. Wir haben dann zwar versucht, noch das Geld irgendwie aufzutreiben, ist uns nicht gelungen, aber ich habe dann schon fest gewusst, selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich das nicht machen. Ich würde das viele Geld nicht für das Stückchen ausgeben. Für mich war klar, der Traum, den habe ich schon lange auf dem Weg. Gefühlt habe ich ja den Südpol, das, was mir die Menschen in den Ländern entgegengebracht haben, habe ich ja den gefühlten Südpol 100 Mal schon erreicht gehabt. Mhm. Es gab Momente, wo ich ehrlich gedacht habe, das wird nicht mehr schöner, jetzt hörst du auf. Also das kann einfach nicht mehr schöner werden. Das ist jetzt dein Südpol, obwohl ich da noch gar nicht dort war im Prinzip. Und da war mir klar, das kann man auch nie rechtfertigen, so viel Geld für irgendwas auszugeben. Selbst wenn ich es gehabt hätte, wäre ich nicht weitergegangen und hätte das Geld komplett Hausleben oder irgendjemand gespendet. Das hätte ich gemacht, 100%. Ich sage mal, mit meiner Familie abgestimmt. Leider habe ich es nicht gehabt. Es gab gerade dann so viel, dass gerade in die Antarktis kam, vom Prinzip her. Und, ja.
Du bist dann also nach 20 Monaten wieder zurück. Wie war dann das Ankommen hier?
Also wenn ich ehrlich bin, bin ich immer noch nicht richtig hier angekommen, weil es gibt viele Punkte, die ich leider so nicht verstehe, die jetzt hier geschehen. Mich hat völlig überrascht und enttäuscht. Das Erste, was ich mitgekriegt habe, war so Neid und Missgunst. Nicht mir gegenüber, sondern da habe ich Leute getroffen, die haben dann eben erzählt, dass der eine sich schon wieder ein neues Auto gekauft hätte und die wüssten nicht, wo der das Geld hernimmt. Und der hat sich das Haus neu gepinselt und wieso macht er das? Mhm. Da dachte ich mir, ey, was hat denn das mit eurem Leben zu tun, wenn jetzt hier der zweite oder dritte Nachbar sich ein neues Auto kauft. Man kann doch selber glücklich sein mit dem, was man hat. Man muss doch nicht immer auf andere gucken und denken, der hat jetzt womöglich mehr. Und das habe ich eben in den Ländern gar nicht gespürt, wo ich unterwegs war. Die hatten ganz andere Probleme. Mhm. Ja, da gibt es keine Krankenversicherung, nichts, gar nichts. Wenn die ins Krankenhaus gehen, müssen die Geld mitnehmen, damit sie einen Fußbruch operieren lassen können. Und lauter sowas. Und von daher war ich schon sehr überrascht und hab das irgendwie so, ja, ich bin noch nicht richtig da, also ich muss das erstmal ein bisschen mehr ankommen, denke ich mal.
Du hast das in irgendeinem Interview auch gesagt, also dein Körper war schon hier, aber dieses mentale Ankommen musst du jetzt auch erstmal lernen, die Eindrücke verarbeiten. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwo so einen Landstrich oder so einen Platz, den du unterwegs erlebt hast, auch mit Menschen, wo du sagst, oh, da würde ich gerne nochmal hin, da würde ich vielleicht auch gerne hingehen?
Ich gehe in alle Länder wieder zurück, weil ich habe Vereinbarung, dass ich in Punta Arenas anfange, nicht gehen, sondern eben dann, ich mache in jeder Hauptstadt einen Vortrag, in den Schulen, wo ich war. Ich war in Bogota in den Favelas und habe dort Vortrag gehalten für ganz einfache Kinder, die waren total begeistert, was von Deutschland hören zu können. Du kannst dir nicht vorstellen, mit welcher Achtung die Leute über Deutschland reden, wenn wir dort sind. Die sehen auf uns auf und finden es wunderbar, was wir hier uns geschaffen haben. Mhm. Weil viele Dinge gibt es eben nicht. Ich kann nur noch mal wieder die Krankengeschichte ansprechen. So, und die finden das total fantastisch und deshalb gehe ich da auch wieder zurück, mache die Vorträge. Ich war jetzt in Oaxaca, wir haben verschiedene Filmprojekte, die wir realisieren in Mexiko und Kolumbien. auf Kaffeeform war ich, was ja dann mit dem Kaffee wieder was zu tun hat. Also ich wäre öfter. Die Frage ist ja, willst du ankommen oder willst du so ankommen, wie das gerade ist und du bist dann wieder unterwegs? Ich neige eigentlich dazu, wieder unterwegs zu sein, weil ich bin gerne unter Menschen, hier in Deutschland natürlich genauso wie in anderen Ländern.
Jetzt bist du mittlerweile fünffacher Opa. Du hast ja vieles gar nicht so mitgekriegt, unterwegs passiert, beziehungsweise als du unterwegs warst. Wie sehr ist der Kontakt zu deiner Familie? Also haben die dich zwischendurch auch mal begleitet, deine Frau?
Meine Frau war mal kurz in den USA mit. Mhm. Natürlich eine Geldfrage, ja, also ist immer so eine Sache. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Geschichte mit dem WhatsApp. Das war ja Begleitung immer da gewesen. Manchmal bin ich da gegangen und habe dann, wenn was Schönes war, weiß, habe ich so das Handy vorgehalten und habe dann gesagt, guck mal, ich bin gerade am Machu Picchu hier, zieh mal, guck mal. Und sowas. Und da waren die eben immer, klar, körperlich ist schon anders, aber die waren im Geiste waren die immer mit dabei. Unsere großen Jungs ja sowieso, die Zwillinge und Tim. Die anderen Kleinen sind ja erst im Laufe der Tour auf die Welt gekommen, die zwei Mädchen. Und, ja.
Jetzt hast du nach dem Laufen, eigentlich schon nach deiner ersten Weltlauftour, auch ein neues Leben angefangen, neues berufliches, und zwar als Vortragsredner, als Coach und als Motivator. Ist ja auch eine neue Aufgabe für dich. Wie war denn das? Oder warum machst du das?
Also im Endeffekt ist es ganz einfach, ich erzähle einfach nur meine Geschichte. Ich bin zum Beispiel in einem Projekt Sport gegen Drogen und Gewalt in den Schulen vom Burgenlandkreis, der MPC mit dabei, Basketballclub, Oberstaatsanwalt. Und ich bin da der als User, also als Betroffener, als Alkoholabhängiger, da den Kindern erzählen kann, wie das war. Aber ich möchte ihm doch erzählen, wie es ist, wenn man ganz tief fällt, dass man doch wieder aufstehen kann. Natürlich habe ich auch heute noch mit den Auswirkungen dieser ganzen Sache zu kämpfen. Da kommt eben auch ein Stück weit Neid und Misskunst und Dinge dazu. Aber im Großen und Ganzen möchte ich doch schon zeigen, dass selbst wenn man pleite geht mit irgendwas, das kann doch passieren. Wenn man eine Firma hat, geht man immer das Risiko ein. Man hat doch nicht die Pest oder ist ein Aussätziger. Leider werden wir in Deutschland immer noch so behandelt vom Prinzip her. Aber wir haben ja alle auch eine zweite Chance verdient, die mal was in dieser Richtung verbockt haben. Wir sind nicht straffällig geworden, es gibt keine Urteile oder sowas. Aber ich möchte ihm zeigen, Leute, selbst wenn ihr mal ganz tief gefallen seid, egal aus welchem Grund, eine Erkrankung oder ein Misserfolg im Unternehmertum, es lohnt sich aufzustehen und man muss nicht liegen bleiben. Man kann um die Welt laufen, man kann vom Nordpol zum Südpol ab. Ist alles möglich, wenn man nur will. Und diese Botschaft, die möchte ich halt eben durchsetzen.
Welchen Rat gibst du Menschen, die sagen, ja, ich muss eben nur mal meinen Hintern hochkriegen? Die meisten entschuldigen das ja damit, ich habe ja Familie, ich kann nicht weg und ich habe kein Geld und ich habe einen Beruf, bin froh, dass ich den habe.
Ich glaube, wenn du das liebst, was du tust, dann sind viele Dinge, die sich von selbst ergeben. Man sollte nichts erzwingen, aber man sollte versuchen, Träume, die man hat, einfach mal umzusetzen. Und da ist es vielleicht nicht so gut, wenn man jetzt das sieht und sagt, na gut, das wäre ja mal auch was für mich, vom Nordpol zum Südpol zu laufen. Ja, wer das kann und will sich diesen Traum erfüllen, gerne, der kann sich auch Rat bei mir holen. Aber vielleicht sollte man mit kleinen Träumen anfangen und sollte sich versuchen, mit kleinen Träumen einfach das genießen, was man tut und das auch alles in sich reinlassen, das Herz öffnet für die Dinge, die man sieht. Und ja, ich wurde natürlich auch schon in meinem Leben von vielen Menschen enttäuscht, aber ich bin immer wieder offen und ich bin jemand, der an das Gute im Menschen glaubt und weiß, wir brauchen uns in Zukunft alle mal, um die Probleme dieser Welt zu lösen. Kein Land wird es alleine lösen können. Wir alle werden uns brauchen. Und dieser Tisch, von dem ich am Nordpol erzählte, wo alle zusammensitzen und versuchen, ein Problem zu lösen, so stelle ich mir die Welt von morgen vor, dass wir gar nicht aufeinander losgehen, Hass verbreiten, sodass wir alle versuchen, gemeinsam Probleme zu lösen.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Vielleicht nur noch eins. Du bringst jetzt dein Buch raus, vom Nordpol zum Südpol. Wie heißt das dann? Wir sind gespannt. Im Herbst kommt's raus.
Ist doch nichts vorhanden.
Robbie Clemens, darf vorher noch nicht drüber reden. Das bringt
Ja.
Zu sagen, dass Schauspieler immer, wenn ein Film rauskommt, gut, okay. Aber Robbie Clemens, den Namen kann man sich merken. Dich kann man buchen für Vorträge in Schulen, überall. Du bist engagiert für Benefizläufe, fürs Haus Leben in Leipzig und in Delitzsch. Und ja, ich kann nur sagen, toi, 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 für alles, was du vorhast, für die nächsten Projekte. Aber die sind erstmal bestimmt in weiter Ferne. Jetzt kommt erstmal Buch, Vorträge und das, was du erlebt hast. Und ankommen wahrscheinlich, oder?
Ja, oder wieder unterwegs sein.
Wir sind gespannt. Dankeschön, Robby Clemens bei
Danke, dass Kaffee ich hier sein darf. Danke. Prost.
Prost.